Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Zu Gast im HR1 Talk ist heute Morgen die Schauspielerin Renan Demirkan. Schönen guten Morgen, Frau Demirkan.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Auf meinem Zettel, da steht der große Bellheim, da steht Dieter Wedel, da steht MeToo-Debatte, da steht Brustkrebs, da steht Burnout, da steht Depression, da steht Existenzangst, alles harte Themen. Haben Sie überhaupt Lust, über sowas zu reden am Sonntagmorgen?
Ich bin ein gnadenloser Optimist und Positivist und ich glaube, man kann über die größten Schrecken reden, indem man daraus das Beste gewinnt. Also für mich waren das immer Chancen. Also ich berichte Ihnen nicht darüber, wow, wie ging es mir schlecht, sondern welche Chance es mir geboten hat, da wieder rauszukommen.
Gibt es irgendwas, was Sie noch nie gefragt worden sind, worüber Sie aber gerne mal reden würden?
Ach, ich habe solche Wünsche nicht. Nee, habe ich nicht.
Nein, das wäre Ihre Chance. Also Sie sagen mir, ich würde gerne mal über das Thema Politik, würde ich zum Beispiel sagen.
Oder, ja,
ich würde über, oder ich würde gerne mal über Mode reden. Oder ich würde gerne mal über irgendwas. Weil es ist tatsächlich so, wenn man über Sie liest, dann kommen diese Themen, die ich gerade vorgestellt habe, die springen einen an.
Ja, das stimmt. Sie haben recht. Und wenn Sie das jetzt so meinen, dann habe ich sicherlich noch nicht über diese weichen Themen geredet. Wie zum Beispiel, Politik gehört nicht dazu, weil das ist mein Tagesgeschäft. Mhm. Aber zum Beispiel so, über Mode fragt mich kein Mensch was. Dabei mag ich gerne Mode zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht so ein Fashion Victim. Aber gute Designer wie die gesamten Japaner, die liebe ich. Oder wenn Sie mich danach fragen, schönes Leben. Also wie ist es, wo fühle ich mich wohl? Ich brauche ein Interieur, was einfach schön ist. Ich liebe Schönheit. Und ich glaube nicht, dass das ein Luxus ist, sondern zum Beispiel Lebensgrundlage. Wenn du schöne Dinge um dich herum hast, das macht was mit deiner Seele, mit deinen Augen und auch mit deinem Geschmack. Und sowas liebe ich. Okay, das hat mich noch keiner gefragt. Jetzt haben Sie es. Ich
habe die Antwort gegeben. Genau, also wir können sprechen heute Vormittag über schöne Dinge, das schöne Leben, über schöne Kleidung, über Glück können wir auch reden. Über
es war zum Beispiel nicht mein Konzept. Glück ist nicht mein Konzept.
Ja, okay, aber trotzdem kann man immer danach fragen.
Okay.
Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie da sind.
Danke.
Renan Demirkan.
Danke.
HR1. Genau meins.
Heute zu Gast im HR1 Talk die Schauspielerin Renan Demirkan. Ich gehe mal davon aus, dass Sie viele Leute kennen, Frau Demirkan. Trotzdem, wir müssen auch an die denken, die Ihren Namen vielleicht schon mal gehört haben, denen aber jetzt nicht sofort ein Gesicht einfällt. Also, ich frage Sie einfach mal, ein Außerirdischer landet in Hessen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben, Frau Demirkan?
Oh Gott. Klein, schwarzhaarig, die kriegst du einfach nicht still und ruhig kriegst du sie auch nicht.
Es ist ja unheimlich schwer, weil Sie gerade sagten, klein, schwarzhaarig, nicht still. Wir reden ja hier zu den Leuten. Es ist unheimlich schwer, von der Stimme auf die Person zurückzuschließen. Oder geht das? Was würden Sie sagen?
Nein, das ist richtig. Also von meiner Stimme, die sicher eher im Altbereich ist, also im tieferen Bereich ist, könnte man möglicherweise nicht darauf schließen, dass ich wirklich so was Kleines, Zierliches bin.
Also wobei Präsenz nicht unbedingt was mit Größe oder auch mit Körperumfang zu tun hat.
Das ist richtig. Ja, nee, das hat eine geistige Komponente, ja.
Sie sind sehr präsent.
Ja, mein Hirn arbeitet noch, Gott sei Dank, ein bisschen.
Immer oder nur, wenn irgendwie ein Mikrofon da ist oder eine Kamera auf Sie gerichtet ist?
Wenn ich gefragt werde, ja. Also ob da jetzt Mikro dabei ist oder Kamera oder der Weinhändler an der Ecke. Wenn ich gefragt werde, antworte ich. Aber wenn ich nicht gefragt werde, dann arbeitet auch mein Hirn nicht. Mhm.
Mit was für einem Gefühl sitzen Sie hier oder auch in anderen Talksendungen grundsätzlich, auch wenn Sie im Fernsehen sind, wie fühlt sich das für Sie persönlich an? Ist das eine Situation, die Sie suchen, in der Sie gerne sind?
Es ist sehr seltsam, dass Sie mich das fragen, weil für mich nichts selbstverständlich ist. Das war es von Anbeginn in Deutschland ja nicht. So dass ich von mir aus nie etwas Entspanntes habe. Also es gibt für mich nie etwas Selbstverständliches. Ich bin eingeladen und darf mich jetzt gehen lassen, sondern bei mir ist es immer umgekehrt. Wow, ich werde eingeladen, vielen Dank, dass Sie sich überhaupt für mich interessieren. Und dann versuche ich dem, was Sie von mir erwarten, dass ich Ihnen auch Antworten liefere, dem gerecht zu werden. Also ich bin so ein Pflichterfüller, wenn man das so nennen will. Also ich will einer Aufgabe gerecht werden.
Ist das auch eine Art Schauspielern, was Sie jetzt hier mir gegenüber machen? Wir haben uns jetzt vor 10 Minuten erst kennengelernt. Mhm. Ist das eine Art Schauspielern oder ist das etwas, was die Leute gemeinhin als authentisch sein beschreiben?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen aber vielleicht Antworten von anderen Menschen dazu geben. Also im Beruf bin ich definitiv eine ganz andere. Und das, was Sie so erleben, so bin ich auch mit meiner Tochter. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was hilft, um die Authentizität jetzt...
Also Sie sind sehr persönlich.
Ich kann nicht anders. Also das, was ich bin, bin ich. Ich habe zu Hause zum Beispiel nie Texte gemacht, weil ich nicht wollte, dass mein Kind mich in multiplen Persönlichkeiten erlebt. Ich wollte der Mensch sein, der ich bin.
Das heißt, Sie haben nicht Ihre Rolle zu Hause geübt?
Niemals.
Also Texte gemacht heißt?
Niemals, niemals. Das heißt, mir geht es darum, dass wenn ich Ihnen gegenüber sitze, dass Sie möglichst die zu hören und zu sehen bekommen, die ich bin. Ein Teil dessen ich bin. Also wenn wir jetzt von Identität reden, das ist ja mal so eine neue Bewegung hier mit Heimat, identitäre Bewegung. Kein Mensch besteht aus einer Identität. Das heißt, ich bin für Sie jetzt als öffentliche Person eine andere Identität, natürlich als zu meiner Tochter, als Mutter oder zu meinem Vater, als Tochter.
Wechseln Sie jetzt in dieser Situation, in der wir uns hier befinden, auch die Identitäten? Kann das passieren?
Es sind nicht die Identitäten, sondern das, was meine Aufgabe erfordert, dem versuche ich gerecht zu werden mit dem Persönlichkeitsanteil, den ich habe. Nur ein Schizophrener sagt, ich bin Gott und kann Züge aufhalten. Also der hat nur eine Identität. Das ist in der Psychologie so. Jeder gesunde Mensch hat 15 bis 18 Parallelidentitäten. Warum? Jede Erfahrung, das ist von dem Reformpädagogen John Dewey auch um die Jahrhundertwende in Amerika festgestellt worden, jede Erfahrung macht eine Identität. Das heißt, meine Erfahrung als Tochter mit meinen Eltern hat mich etwas Bestimmtes gelehrt, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten. Und die Auseinandersetzung mit Journalisten wie mit Ihnen hat mich gelehrt, dieses und jenes zu tun. Das heißt, ich habe diese Identität, die nicht identisch ist mit der Identität als Tochter oder mit der Identität als Mutter oder schon gar nicht mit der Identität als Geliebte.
Frau Demirkan, wir sitzen ja hier am Sonntagmorgen und wollen, dass die Leute Spaß haben beim Zuhören und gute Laune bekommen. Und deshalb frage ich Sie gleich, was Ihnen Spaß macht, was Ihnen gute Laune macht. In 5 Minuten diese Frage an Sie. Bis jetzt war es schon ziemlich gut.
Okay, bis gleich.
HR1.
Genau meins.
Der HR1-Talk am Sonntagmorgen. Heute mit der Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan. Frau Demirkan, was macht Ihnen gute Laune?
Ja, das hier sitzen und mit einem netten, sympathischen Menschen zu reden, dem ich mich gerade annähere. Ich kenne Sie ja auch nicht. Ich mag keine konspirativen Menschen, wo ich merke, die halten was zurück. Ich fühle mich gerade jetzt sehr wohl und es macht mir Freude, hier zu sein. Reicht Ihnen das?
Sehr, sehr schön. Sind Sie so als Charaktereigenschaft mehr der gut gelaunte Typ oder sind Sie mehr der melancholische Typ? Wo würden Sie sich einordnen?
Also der Teppich, auf dem ich laufe in meiner Seele, ist melancholisch. Das muss ich zugestehen, ja.
Mal abgesehen von Ihrem Beruf, Sie sind im Moment auf der Bühne als Schauspielerin engagiert. Was macht Ihnen noch Spaß? Und jetzt habe ich Ihnen unterstellt, dass Ihr Beruf Ihnen Spaß macht.
Teils, teils. Ich meine, was mir Spaß gemacht hat, war... Ich sage deswegen, weil ich es wirklich eine Zeit lang aufgegeben hatte und jetzt wiederentdeckt habe. Es gab eine Zeit, da ging es mir nicht so gut und das war ganz komisch, dass ich meine längste Beziehung in meinem Leben aufgegeben habe. Das war die Beziehung zu meinem Beruf. Mein Beruf war nie für mich ein Beruf, also sprich Berufung, sondern es war immer Bekenntnis.
Der Beruf des Schauspielers.
Genau.
Der Schauspielerin.
Der Schauspielerin. Bekenntnis deswegen, dass ich in einer Welt leben darf, der Poesie, der Literatur, der Vorstellung, der Imagination, der Fantasie. Ich liebe das Sein auf den Probebühnen. Ich brauche nicht die Bühne und die Vorstellung. Ich liebe das Probieren am Leben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte immer eine große Zärtlichkeit dafür.
Sie sagten, in dem Moment, wo es ihm schlecht ging, haben Sie diesen Beruf für einige Jahre aufgegeben. Direkt diese Stelle, wo diese Entscheidung fiel, haben Sie ja teilweise noch als Schauspielerin gearbeitet, mussten auf die Bühne und es ist Ihnen nicht gut gegangen.
Ja.
Wie macht man das? Wie besteht man da, wenn man 2 Stunden auf der Theaterbühne stehen muss und es geht einem nicht gut? Ich meine, Sie haben unter Depressionen gelitten. Das ist eine schlimme Krankheit. Und wird von vielen immer noch unterschätzt, was da für ein Druck auf Menschen liegt. Wie war das für Sie als Schauspielerin?
Also ich habe in der Zeit auch ein extrem schweres Stück gespielt. Es hieß Zweifel. Geht um Kindesmissbrauch in der Kirche. Und ich hatte die Äbtissin gespielt, die diesen Sportlehrer eben beschuldigt und immer Zweifel hat, dass er da Dreck am Stecken hat. Und ich meine, als Schauspielerin, also als Person, die das gelesen hat, bis zum Schluss bleibt es offen. Ich glaube, er hat es getan. Und das war für mich wirklich extrem schwer. Es ging so, die ersten 10 Vorstellungen ging es. Weil ich steig immer sehr ein. Und dann merkte ich, wie ich so zu dritt wurde auf der Bühne. Es fiel mir immer schwieriger, dieses, weil sie so gegen mich war, also komplett gegen meine Persönlichkeit. Ich musste die jeden Abend herstellen. Eine grundtief misstrauische und auch böse Person. In ihrer Art, aber böse geworden. Ich hatte Mitleid mit ihr. Und dann kippte es, dass ich dann gemerkt habe, das ist nicht gut, was ich da mache. Und ich riskiere auch vor allen Dingen für meine beiden anderen Kollegen die Vorstellung. Ich fühlte mich immer so schutzlos. Ich hatte gar keine Kontrolle mehr. Und ich habe dann meine Kollegen gebeten, mich vor der Vorstellung oder wenn wir hinten auf der Bühne standen und auf den Auftritt gewartet haben, je nachdem, wer gerade da war, dass der mich anfasst oder umarmt. Und mein wunderbarer Wolfgang Seidenberger hat mich dann immer umarmt. Einfach richtig fest gedrückt, sodass ich Körper gespürt habe oder immer Emotionen gespürt habe und dann konnte ich wieder raus und funktionieren.
Sind Sie eine Schauspielerin, die rausgeht und macht oder sind Sie eine Schauspielerin, die schon sehr genau das spüren muss, was sie dann dem Publikum vorführt?
Ja, das Zweite.
Ja. Das macht es jetzt nach meinem Gefühl anstrengender.
Sehr, sehr anstrengend, ja. Deswegen eigne ich mich eigentlich nicht gut für das En-Suite-Spielen. Also das ist nicht etwas, was mir entgegenkommt, weil ich mich verliere da drin.
Erklären Sie uns kurz, was En-Suite-Spielen heißt.
En-Suite heißt jeden Abend dasselbe Stück als Premiere spielen, weil jeden Abend kommen ja neue Zuschauer und jeden Abend wollen die unterhalten werden, als würden wir es zum ersten Mal spielen. Und so musst du es auch jeden Abend zum ersten Mal spielen. Und ich gehöre zu den Schauspielern, die nicht 3 Minuten vor der Vorstellung kommen, sondern ich muss immer 2 Stunden vorher da sein, um mich so langsam mit meinem Bild im Spiegel, mit meinem Make-up und mit meinem Kostüm und mit dem Text, den ich jeden Abend neu mache, erstmal wieder mich der Figur nähere, sodass also jeden Abend so etwas auch manchmal wirklich komplett was Neues bei rumkommt.
Die Schauspielerin Renan Demirkan im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute mit der Schauspielerin Renan Demirkan und mit Klaus Reichert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Demirkan, wenn Sie morgens aufstehen, fangen Sie Ihren Tag mit Musik an. Das heißt, springt bei Ihnen der Radiowecker an?
Yes.
Ja? Das heißt, Sie sind gleich von 0 auf 100.
Yes.
Ich frage das auch, weil Sie jetzt verantwortlich sind für das, was wir hier für Musik im Radio spielen. Wow. Sie haben sich den Song ausgesucht, Just the Way You Are von Bruno Mars. Warum gerade diesen Song?
Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich direkt an meine Tochter gedacht. Die war in Toronto zu der Zeit und ich hatte ganz große Heimweh nach ihr. Und Bruno Mars, erstmal habe ich ihn sofort entdeckt als super neues Talent. Sowas höre ich übrigens, weil ich bin wirklich geschulte Hörerin, was Radio und Musik betrifft. Ich bin auch ein Musik-Junkie, also ich brauche diese Musik auch. Und egal, was für Musik, Klassik vielleicht nicht so sehr. Jedenfalls hörte ich Bruno Mars und habe gedacht, wow, der meint meine Tochter damit.
Wie alt ist denn Ihre Tochter?
Die wird dieses Jahr 32.
Ist sie auch Schauspielerin geworden, dann macht sie was ganz anderes?
Sie macht ganz was anderes und auch wieder nicht. Sie hat Philosophie und Kunst studiert in Toronto. Und dann haben wir das hier versucht, weil sie hat so eine Living Art Gallery versucht. Aber das ging dann irgendwie nicht weiter. Und jetzt hat sie Eurythmie studiert und ist im Diplom. Ab Sommer ist meine Tochter eine Waldorfpädagogin in der Eurythmie.
Also wir spielen jetzt Bruno Mars, Just the Way You Are. Und danach spielen wir gleich noch einen anderen Song, der sie auch an ihre Tochter erinnert. Und zwar bei beiden Songs denken Sie an das Lächeln Ihrer Tochter. Ja. Wir spielen dann Aisha von Khaled.
Oh, wie schön. Khaled hat ja das zuerst gemacht, bevor diese andere Version. Ich hatte die Rap-Version ja auch angeboten. Es ist wirklich so, ich habe eine Tochter, die, wenn sie lächelt, die Sonne aufgeht. Es gibt so Menschen, die, wenn die lächeln, komplett der Mensch erscheint. Und das ist so
also
toll.
Also wir spielen gleich die Version von Khaled, nicht die von Outlandish, das ist diese Rap-Version.
Ja, genau.
Also erst Bruno Mars und dann Khaled.
Ich freue mich, danke vielmals.
HR1.
Genau.
Aisha von Khaled, das ist ein Musikwunsch von Renan Demirkan. Mein heutiger Gast ist Schauspielerin und Autorin und dieser Song, diese beiden Songs erinnern Sie an Ihre Tochter. Frau Demirkan, Sie haben noch 2 weitere Songs sich gewünscht, die wir auch jetzt spielen wollen. Und zwar Cat Stevens, Father and Son und von Puff Daddy, I'll Be Missing You. Den Song von Puff Daddy widmen Sie Ihrer Mutter und den Song von Cat Stevens Ihrem Vater. Wie verändert sich der Blick auf die eigenen Eltern, wenn man selber Mutter wird?
radikal, versöhnlicher. Also ich habe meine Tochter mit 31 gekriegt und ich hatte immer so ein bisschen differenziertes Verhältnis zu meiner Mutter, weil sie mich immer nie gelassen hat, wie ich sein wollte. Deswegen bin ich auch mit 18 ausgezogen. Also auch mein Vater hat mich nie so gelassen, also nicht nur meine Mutter. Und plötzlich habe ich alles verstehen können, als meine Tochter auf der Welt war, weil ich es auch anders gemacht habe. Das Einzige wahrscheinlich, was ich richtig anders gemacht habe, ist, ich habe sie begleitet. Ich habe ihr nie ein Bild von mir projiziert. Und das ist bei meinen Eltern anders gewesen. Also ich finde das sogar fast schade, dass sie mich nie richtig kennengelernt haben, weil sie sich immer eine andere Tochter gewünscht haben. Eine, die ich ja nie war und auch nie sein wollte. Und ich habe das aber nachvollziehen können und mit eigentlich, kann ich das nur so sagen, mit der Geburt meiner Tochter habe ich mich mit meiner Mutter, die besonders streng mit mir war, komplett versöhnt. Es gab nichts mehr, was ich mit ihr streiten oder reden wollte, gar nicht. Ich konnte ihr, was im Gegensatz zu meiner Schwester, der jüngeren Schwester, mein Kind immer in die Arme geben. Ich habe gesagt, nimm sie. Meine Schwester zum Beispiel nie. Die hat ihre Tochter meiner Mutter nie in die Hand gegeben.
Alle unsere Gäste wünschen sich Songs hier und es kommt ganz selten vor, dass das passiert, was bei Ihnen passiert ist, dass Sie zu diesen Songs auch gleich diejenigen nennen, an die Sie erinnert werden, wenn diese Songs im Radio laufen. Und deshalb frage ich einfach mal direkt, was werden Sie jetzt gleich denken, wenn Puff Daddy läuft und wenn Cat Stevens läuft?
Puff Daddy, dieser Song ist für mich einer der größten Trauersongs und Liebessongs zugleich. Wenn ich das höre, klemmt mir schon jetzt im Hals, es ist tatsächlich so, dass ich an diese unglaubliche Sehnsucht empfinde, die man hat, wenn man liebt und die man auch hat, wenn man trauert. Und das prägt meine Beziehung seit 2005 zu meiner Mutter, die da verstorben ist. Und wenn ich Cat Stevens höre, den ich also schon zu Hause gehört habe und als ich noch zu Hause gewohnt hatte und immer gedacht habe, ach, könnte doch meine Beziehung etwas aufrechter sein zwischen mir und meinem Vater. Das hat sich auch mittlerweile erledigt. Mein Vater ist leider dement geworden und alle Streitigkeiten sind obsolet. Also man sieht, dass diese ganzen Streitereien eigentlich idiotisch sind.
Das Schicksal Ihrer Mutter, Sie haben darüber in einem Buch geschrieben, Sie haben da auch auf der Bühne drüber erzählt und auch das Schicksal Ihres Vaters, das ist ja etwas, wo Sie sehr offensiv damit umgehen, worüber Sie reden. Es gibt Menschen, die gehen mit Trauer ganz anders um, die verdrängen komplett das, was passiert ist. Nun würde ich behaupten, wir können nicht entscheiden, was richtig ist und was falsch. Jeder muss das selber für sich entscheiden, wie er das macht. Ja. Warum haben Sie sich dafür entschieden, so offen darüber zu reden?
Ich glaube, das macht was mit uns Menschen. Abschied nehmen. Ich habe nicht gewusst, dass man so verloren sein kann nach dem Tod der Mutter. Und im Türkischen gibt es ein Sprichwort, eine Mutter ist eine Welt. Und ich habe tatsächlich eine Welt verloren und fühlte mich amputiert. Ich hatte kein Archiv mehr, ich hatte keine emotionalen Bindungen mehr, ich hatte keine Geschichte mehr, die mir vorgelebt wird. Ich konnte nicht mal mehr nach einem Rezept fragen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch meine Aufgabe als Künstlerin, es zu formulieren, damit das ins Bewusstsein kommt. Hey, wir sind nicht alle jung und sportlich und können hier vorne auf der Kaiserstraße einkaufen gehen. Nein, es gibt die Hälfte der Menschen, denen es eben nicht gut geht. Oder wie jetzt im Fall meines Vaters, der wirklich noch bis Oktober zwischen 2.500 Büchern gelebt hat, deutsche Geistesgeschichte, und plopp durch einen klitzekleinen Hirnschlag in die Demenz gerutscht ist. Und dieser Mann entgleitet aus der Wirklichkeit und es ist die Wirklichkeit, die eine neue Wirklichkeit für mich herstellt, nämlich die Wirklichkeit des dementen Menschen und die Wirklichkeit in diesen Heimen. Ich habe 3, 4 Heime in Hannover besucht, ich habe geguckt und gesehen und nachgefühlt und gespürt, was da passiert. Und ich sage Ihnen, wir haben irrsinnig viel zu tun, damit da würdevolles Leben passiert. Das müssen wir einfach vor Augen führen. Wir haben ja jetzt schon graue Haare. Wir sind die Nächsten, die da reinkommen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die alt sind und nicht mehr im Produktionsprozess sind, entsorgt werden auf diese Art und Weise. Deswegen mache ich es öffentlich.
Die Schauspielerin Renan Demirkan im HR1 Talk. Hier kommt Puff Daddy, I'll Be Missing You. Und danach Cat Stevens mit Father and Son.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Die Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan ist heute bei uns zu Gast im HR1 Talk. Frau Demirkan, Sie waren mal eingeschrieben an der Uni und zwar für Wirtschaftswissenschaften und Politologie. Warum diese beiden Fächer?
Und noch Philosophie sogar.
Mhm. Diese drei.
Ja, wegen meines Vaters, um den Genitiv hier sauber zu sprechen.
Ja.
Ich hatte Grundschule und dann hat er gesagt, morgen bist du, als die Ferien vorbei waren, in der Realschule, okay? Dann war ich in der Realschule. Und dann war die Realschule 7. Klasse und sagte, ab morgen bist du auf dem Gymnasium. Dann war ich immer auf dem Gymnasium. Und dann sagte er, so, ab morgen bist du im Wirtschaftsgymnasium, war ich auf dem Wirtschaftsgymnasium. Da habe ich also das gemacht. Warum habe ich das gemacht? Weil mein Vater mit uns eigentlich wieder zurück wollte nach dem Studium und dann mit mir, ich bin die Erstgeborene und war auch immer so ein kleiner Klugscheißer, in die türkische Politik zu gehen.
Haben Sie irgendeinen Bezug zu Jura, zu Rechtswissenschaft?
Never.
Ah, ich frage deshalb, weil den Überraschungsgast, den wir jetzt am Telefon haben, der ist nämlich von Haus aus Jurist. Die meisten Leute kennen ihn aber nicht als Anwalt, sondern als Fernsehmoderator. Okay. Schönen guten Tag, Professor Michel Fried.
Nein, ich weiß es nicht. Ehrlich, Michel. Ich fasse es nicht. Hallo, wie geht es dir?
Ja, wunderbar. Wenn ich mit euch sprechen kann, ist das ein großes Vergnügen. Und ich hoffe, die Überraschung ist ein bisschen gelungen.
Du, ich glaub's nicht.
Ja.
Herr Friedmann, Sie haben jetzt die einmalige Chance, Renan Demirkan eine Minute lang hemmungslos zu loben. Was sagen Sie?
Oh mein Gott,
also,
bitte nicht.
Das fällt einem wirklich schwer. Sie ist eine engagierte, kluge, warmherzige, wunderbare Person, die sehr viel Empathie mit Menschen hat. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Sie fühlt, sie spürt und wenn sie merkt, dass Menschen Hilfe brauchen oder ungerecht behandelt werden, dann ist sie da. Sie ist, auch wenn sie eben sagte, sie hat mit Jura nichts zu tun, eine Anwältin. Sie ist eine Menschenrechtsanwältin. Sie kämpft für diejenigen, die unterdrückt werden, übrigens auch in unserer Gesellschaft. Sie engagiert sich gegen Ungerechtigkeit und sie versucht ein Stück mit ihren Möglichkeiten, und die sind relativ groß, weil sie ist bekannt, sie ist Schauspielerin, sie ist Autorin. Sie versucht, andere mitzunehmen und zu mobilisieren, zu motivieren. Oft ruft sie bei mir an und sagt, Michel, wir müssen etwas machen. Und ich finde das außerordentlich vorbildhaft. Und da wir ja nun auch in einer konkreten politischen Zeit sind, wo eine Partei wie die AfD, die mit auch rassistischen und menschenfeindlichen Narrativen arbeitet und von Integration und Parallelgesellschaften spricht, leben, kann ich nur sagen, wenn viele Nazis doch nur annähernd so integriert wären wie unser Gast, dann würde es unserem Land besser gehen.
Och, Michel, wirklich, mein Herz pochert, das ist ja unfassbar. Danke, danke. Ich habe
ganz
Schweißhände.
Spontan, kam vom Herzen.
Ja.
Das ist das Minimum, was man über diese wunderbare Frau sagt.
Professor Michel Friedmann, der Überraschungsgast für unseren heutigen Gast, Renan Demirkan.
Und
Dankeschön.
So klug wie er ist,
Herr Friedmann.
Gehört.
Dankeschön,
danke,
dass wir
Michel.
Sie anrufen durften.
Tschüss.
Renan Demirkan ist noch eine Stunde bei uns zu Gast. Frau Demirkan, waren Sie schon mal bei einer Paartherapie? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie beim Therapeuten und beim Analytiker und beim Psychologen natürlich schon mal waren, aber beim Paartherapeuten?
Nein, ich war ja mal, auch in meiner Vergangenheit, mal verheiratet und wollte ich ja alles irgendwie nicht. Und aber es lief dann auch nicht mehr gut und dann habe ich diesem Mann, einem Österreicher, gesagt, lass uns zu einer Paartherapie gehen. Und der hat gesagt, na erstes Leiwand, ich mag das nicht. Und damit hatte sich das erledigt.
Über Paartherapie reden wir in der nächsten Stunde hier im hr1 Talk.
hr1 Talk. Jetzt mit Klaus Reichert.
Zu Gast heute bei mir in der Sendung ist die Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan. Frau Demirkan hat türkische Wurzeln, wurde in Ankara geboren. Frau Demirkan, wie alt waren Sie, als Sie nach Deutschland gekommen sind?
1962 war ich 7.
Was ist heute typisch deutsch an Ihnen?
Ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein Amalgam aus den unterschiedlichsten Emotionen und geistigen Welten. Vielleicht, also was man zumindest dem Deutschen ja so nachsagt, dass er sehr gründlich ist. Das ist schon meine Art, ja.
Was ist typisch türkisch an Ihnen?
Vielleicht dieses Fatalistische, es wird schon. Kusmet.
Im Moment spielt eine Paartherapie in Ihrem Leben eine große Rolle. Sie spielen in dem Theaterstück Alles über Liebe eine Hauptrolle, nämlich die Therapeutin. Haben Sie im richtigen Leben Erfahrungen mit Therapeuten, Analytikern und Psychologen gemacht?
Hab ich? Ich habe 5 Stück verschlissen in 7 Jahren.
Ja. Also es war damals.
Also keine Paartherapeuten.
Nein. Es war damals, als Sie unter Depressionen litten, haben Sie sehr lange suchen müssen, bis Sie den richtigen Therapeuten gefunden haben. So geht, glaube ich, die Geschichte mit dem Verschlissen von 5 Therapeuten.
Ja, aber auch vielleicht, dass je nach Entwicklungsphase man einfach einen anderen Gesprächspartner braucht. Das kommt dazu.
Hat das Ihnen geholfen jetzt im Nachhinein, dass Sie diese Erfahrungen mit Analytikern, Psychologen, Therapeuten gemacht haben für die Rolle, die Sie jetzt gerade spielen?
Ja, vielleicht. Es gibt so bestimmte Haltungen, die jeder von den 5 hatte, des Zuhörens, des eigentlich weggetretenen scheinbar Zuhörens. Also es gibt ein paar Körperhaltungen, es gibt ein paar Reaktionen, die ich von diesen 5 zusammengesetzt habe, ja.
Edeltraut Meyer-Wölk spielen Sie. Das ist der Name der Figur, die Sie in dem Theaterstück spielen.
Yes, sir. Ja.
Also wir reden gleich über Edeltraut Meyer-Wölk. Hier im HR1 Talk mit Renan Demirkan.
HR1. Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk. Vor mir sitzt die Paartherapeutin Edeltraut Meyer-Wölk. Also sie spielt in dem Theaterstück Alles über Liebe eine Paartherapeutin. Renan Demirkan ist heute bei uns, die Schauspielerin und Autorin. Frau Demirkan, was lernt man über Paartherapeuten, wenn man in so eine Rolle schlüpft?
Über Paartherapeuten, dass die auch nur Menschen sind.
Ist es tatsächlich so, das wird ja oft Therapeuten vorgeworfen, dass sie im Grunde ihr Leben lang ihre eigenen Neurosen und Probleme irgendwie versuchen zu therapieren?
Ich glaube, da ist auch ganz viel dran, weil die müssen ja auch immer Supervision machen. Das heißt, sie brauchen auch selbst einen seelischen Mülleimer, um dorthin zu gehen, um das Angestaute bei ihnen abzuladen oder wieder so einen Reset-Knopf zu finden.
Also das Stück geht so. Ein Ehepaar kommt zu Ihnen in die Therapie und man verfolgt praktisch auf der Bühne, wie die beiden da miteinander umgehen und von Ihnen therapiert werden. Warum kommt das Ehepaar in dem Stück zu Ihnen?
Ja, es gibt so mehrere Stichworte. Es funktioniert nicht mehr im Bett, es funktioniert nicht mehr auch am Tisch. Sie reden nicht mehr miteinander, also der Sex funktioniert nicht. Sie haben sich scheinbar auseinandergelebt, aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie eigentlich über ihre Grundprobleme nicht mehr miteinander reden. Der Mann sagt nicht, dass sein Job obsolet ist, also er wird gekündigt und er hat Angst, dass er seine Familie und sein Haus einfach nicht mehr halten kann und deswegen sich immer mehr zurückzieht und offensichtlich auch im Bett zurückzieht und immer mehr in sein Schneckenhäuschen verkriecht. Und die Frau ist komplett überfordert mit 2 Kindern und fühlt sich nicht mehr gesehen, auch nicht mehr erotisch gesehen, also als Frau begehrt. Und so treffen sich als 2 sehr in sich verschlossene, frustrierte Menschen, die sich aber doch noch irgendwas zu sagen haben. Also irgendwo lieben die sich trotzdem noch. Das merkt man, wenn man sie erinnern lässt. Also wenn die sich anfangen zu erinnern, scheint plötzlich so ein bisschen Sonnenstrahl und das ist dann für die Therapeutin der Beweis dafür, die lieben sich noch, die müssen nur miteinander reden.
In dem Stück ist es so eine Art Running Gag, dass Sie als Therapeutin sich den Namen des Mannes nicht merken können. Warum ist das so lustig?
Ich habe keine Ahnung, warum die Leute ständig darüber lachen, weiß ich nicht. Also es ist so, ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein bisschen zu wenig zu tun habe in dem Stück und vor allen Dingen zu wenig Text. Das ist also meine Beigabe zu diesem Stück.
Ich meine, als Therapeut ist nun mal ihr Schicksal, dass sie zuhören müssen. Ne?
Ja, das hat dann der Autor auch übernommen. Also der hatte das nicht reingeschrieben. Ich habe den einfach mal Pedro genannt gehabt am Anfang. Da sagte er, mein Kollege, nee, Carlos heißt der. Okay, und so ist das dann geblieben, dass ich mich an diesen Namen partout nicht erinnern will auch.
Ich meine, Ihr Name Edeltraut Meyer-Wölk. War es schwer, in Edeltraut Meyer-Wölk zu schlüpfen, Frau Demirkan?
Nein, es war nicht schwer, nein.
Warum nicht?
Also, weil die Grundraster...
Weil Sie haben vorhin schon erzählt, dass es Ihnen schon schwerfällt, in bestimmte Charaktere hineinzuschlüpfen.
Das stimmt, aber ich habe Ihnen ja auch erzählt, dass ich dieses Stück mit ganz großer Freude gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, wow, das traut mir der Landgraf zu. Also das ist ja wirklich eine reine Komödie und ich bin keine Komödienspielerin. Also das ist tatsächlich so. Ich habe noch nie eine reine Komödie gespielt. Das ist meine erste. Und da, um das zu spielen, muss man sehr frei sein mit sich, wissen Sie? Da muss man sich mögen, die Kollegen mögen, die Situation mögen und auch Hemmungen ablegen oder Dunkles weglassen. Da muss man loslassen können.
Retten Sie in dem Stück die Beziehung?
Ich rette in dem Stück die Beziehung, aber ich habe damit auch meine eigene, also Renans Beziehung, ein bisschen zu meinem Job gerettet, weil ich kann in dieser Rolle tatsächlich das loslassen und brauche mich nicht ihm in Raster zu fügen. Und das macht mir Spaß. Ich rette diese Beziehung und ich rette das Leben da. Meyer-Wölk.
Was ist denn der beste Rat, den die beiden von Edeltraut Meyer-Wölk bekommen?
Verdammt, redet miteinander. Redet und Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.
Die Schauspielerin Renan Demirkan ist heute mein Gast im hr1-Talk.
hr1. Genau.
Der hr1-Talk heute mit der Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan. Frau Demirkan, ich komme jetzt einfach mal ohne Vorwarnung mit den Fragen von unserem Fragebogen um die Ecke. Oder haben Sie vorher noch eine Frage zum Fragebogen?
Nein.
Also, es geht los. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ein halbes Pfund, 1,50?
Meine schönste Reise war?
Ich glaube, es war in Israel.
Stolz bin ich darauf?
Gar nie gewesen.
Mein Lieblingsessen ist?
Mante, türkisches, Ravioli.
Ich hasse es, wenn?
Menschen lügen und nicht aufrichtig sind, konspirativ sind und irgendwie was vormachen.
Glück bedeutet für mich, auch wenn Glück nicht ihrs ist.
Wow. Glück, also Glück empfinde ich zum Beispiel.
Ich habe das deshalb gesagt, weil Sie haben das vorhin gesagt.
Dass ist richtig, ist nicht mein Konzept. Also danach habe ich nie gestrebt. Mhm. Aber ich empfinde Glück zum Beispiel. Ich sag's. Ich habe Mohnblumen gekauft und die sind aufgegangen und das war ein Glücksgefühl. Ich habe letztens einen doppelten Regenbogen gesehen. Das war ein Glücksgefühl. Und letztens habe ich zwischen den Türmen hier in Frankfurt den Mond gesehen. Das war so bizarr schön. Das war ein Glücksgefühl. Es gibt schöne Momente im Leben, ja.
Ich höre im Radio gerne.
Alles.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie sich selber gefährdet.
Bereut habe ich.
Das sage ich nicht.
Ich möchte mal gern einen Abend verbringen mit.
Oh, da gäbe es so viele und einige davon leben nicht mehr. Darf ich das trotzdem sagen?
Na gerne, klar.
John Lennon, Martin Luther King, Adorno, Walter Benjamin, Goethe, Brecht. Da gäbe es an. Else Lasker Schüler hätte ich auch sehr gerne kennengelernt. Es gibt einige. So von den Lebenden wäre es vielleicht Cat Stevens, den ich gerne kennenlernen möchte.
Der Glaube?
Ich bin gläubig, aber nicht religiös. Das ist was anderes.
Ich habe Angst vor?
Ja, Elend.
Treue?
Ist existenziell für mich.
Mein Lieblingsfilm?
Oh, da gibt es auch mehrere. Da kann ich gar nicht sagen.
Ich finde ja Zahn um Zahn ganz gut. Reden wir gleich mal drüber. Also, ich muss mich unbedingt noch bedanken bei.
Zum Beispiel jetzt bei Michelle oder bei meinem Intendanten Klaus Kusenberg in Nürnberg, der mich wieder zurückgeholt hat auf die Bühne. Ich muss mich bedanken, das geht gar nicht anders, als bei meiner Tochter, die in time bei mir war, wo ich sie gebraucht habe. Ich muss mich bedanken bei Sabine, die mit mir ganz wichtige Sachen mitgemacht hat und ihre Frau Susanne, die mit mir den Marathon gelaufen ist. Ich muss mich ganz vielen Leuten bedanken. Bei meinen beiden Kollegen, mit denen ich jetzt spiele, jeden Abend, die sind so großartig.
Sie haben ein paar Namen genannt von Menschen, die wir natürlich nicht kennen können. Das sind Frauen, die Ihnen geholfen haben, als Sie an Krebs erkrankt waren.
Auch, ja. Aber sie sind auch so für mich da. Also, das sind Menschen, die mir gut sind. Ich habe viel zu danken.
Die Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan heute zu Gast im hr1 Talk.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute mit Renan Demirkan und Klaus Reicher. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Demirkan.
Ich danke für die Einladung.
Frau Demirkan, ich nenne mal ein paar Filme, in denen Sie mitgespielt haben. Zahn um Zahn, Der große Bellheim, Der Alte, Das Sahara-Projekt, Auge um Auge, Der Fahnder, Wolfsrevier, Siska, Das Kanzleramt, Schattenkinder, Ein Fall für zwei, Mordkommission, Istanbul, viele, viele mehr. Im Moment sind Sie zu sehen im ZDF, Dr. Klein heißt die Serie. Gibt es einen Film oder eine Serie, von der Sie sagen würden, der oder die hat meine Karriere so richtig in Schwung gebracht?
Ich glaube, Reporter und Zahn um Zahn, das waren so die Startschüsse.
Zahn um Zahn, sagen wir so. Hier erinnern wir die Leute ruhig mal daran. Es war ein Schimanski-Film, der damals, das war, glaube ich, der erste Tatort.
Genau,
der
erste Kinotatort.
Kinotatort, ja, ne? Genau. Und da haben Sie was für eine Rolle gespielt?
Die Geliebte von Götz-George.
Wie war es, die Geliebte von Götz-George zu spielen?
Anstrengend.
Ja, das glaube ich. Haben Sie heute noch, ich meine, wie lange ist es her? Über 30 Jahre, ne?
Sehr lang, ja.
Sehr lange ist es her. Das war der erste große Film. Götz-George war damals schon ein Star. Mhm. Und Sie waren sozusagen
No Name.
Die Newcomerin schlechthin.
Mhm. Ja, so war's. Und so hat sich das auch angefühlt am Set.
Mal Hand aufs Herz, war er hilfsbereit oder war er dann doch irgendwie der distanzierte Vollprofi?
Er war der Vollprofi. Es hatte ja auch einen Grund. Dieser Erfolg dieses ersten Schimanskis, das lastete wirklich auf seinen Schultern. Machen wir uns nichts vor. Er war der Big Star, Deutschlands größter Star zu der Zeit. Und es hing davon ab, kriegt er das durchgesetzt oder kriegt das nicht durchgesetzt. Und so hat er sich auch verhalten. Und ich kann das bis zum bestimmten Punkt auch wirklich nachvollziehen. Und er musste es stemmen. Er hat teilweise auch am Set Regie geführt. Er war so konzentriert auf das Tun, was also wirklich auf das Gesamte, von der Beleuchtung bis zur Klappe, dass der, ja, ich würde sagen, nicht eine Sekunde eigentlich Privates, Entspanntes, wie geht es dir mit Kollegen? Also dafür hat er gar keinen Raum im Kopf, im Körper und auch keine Zeit für sich gehabt. Und deswegen war es ein bisschen anders. Gott hab ihn selig, er war ein großer Star und schade, dass er so früh gegangen ist.
War er fair?
Schwierig, das aus dem Zusammenhang rausgenommen jetzt zu behaupten oder irgendwie das interpretieren zu wollen. Es war, wie es ist und es war gut, wie es ist. Ende, fertig.
Okay, dann reden wir über einen anderen bekannten Menschen aus dem Filmgeschäft. Reden wir über Dieter Wedel. Sie haben auch mit Dieter Wedel gedreht, der große Bella, eine Riesenserie gewesen im ZDF. Riesiger Erfolg, 92, 93. Sie haben mitgespielt. Ich habe natürlich ein paar Fragen zu Dieter Wedel. Die stelle ich in 5 Minuten, wenn Sie möchten.
Kommt drauf an, ob ich Ihnen darauf antworten kann.
Okay, Renan Demirkan ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Wir hatten den Fall Weinstein in den USA und wir haben hier in Deutschland den Fall Dieter Wedel. Ein berühmter Regisseur, dem vorgeworfen wird, Schauspielerinnen vergewaltigt zu haben, sie sexuell genötigt zu haben, sie misshandelt zu haben. Bei HR1 ist heute eine Schauspielerin zu Gast, die vor vielen Jahren mit Dieter Wedel gedreht hat. Renan Demirkan ist heute mein Gast. Sie hat in der Serie mitgespielt, der große Bellheim. Frau Demirkan, waren Sie überrascht, als die Vorwürfe gegen Dieter Wedel veröffentlicht wurden?
Nein.
Wie haben Sie damals die Dreharbeiten zum großen Bellheim erlebt?
Das ist ein sehr konzentriertes Arbeiten war, sehr, sehr konzentriertes. Wedel war ja auch der Autor der Bücher, die ich nach wie vor für ganz, ganz besonders großartig halte. Also der Bellheim ist eine, für mich auch, also fernsehgeschichtlich, eine wichtige Marke, was durchaus auch das Problem war, dass sozusagen ein Schattenkabinett hinter Wedel versuchte, Wedel das Leben dort so angenehm wie möglich zu machen. Und zwar mit allen. Es war gut vorbereitet. Die Kostümarbeitabteilung hat wirklich besten Job gemacht. Schauspieler hatten alle extrem gut vorbereitet zu sein. Alles hatte so eine Halb-Acht-Stellung. Aber alles eben mit der Fokussierung, dass es Wedel gut geht. Und so war auch die Arbeitsatmosphäre.
Kannten Sie die Gerüchte damals schon, dass er übergriffig wird gegenüber Frauen, dass er Leute, demütigt, geradezu demütigt in der Situation, wenn gearbeitet wird?
Ja, eine Kollegin hat das ja auch schon beschrieben.
Haben Sie das selber gesehen oder erlebt?
Was ich erlebt habe, ist, dass durchaus ein sehr differenziertes Interesse an unterschiedlichen Frauen ist. Ich hatte einen Konflikt mit ihm, der nicht auf der erotisierten oder sexualisierten Ebene lag, weil da waren wir beide, glaube ich, weil wir beide sehr Kopfmenschen sind, auf Augenhöhe. Das hat er bei mir auch nicht versucht. Aber es gab eine Situation, ich will die jetzt nicht weiter ausführen, da habe ich ihm am nächsten Tag gesagt, ich kann das von Ihrer Situation aus verstehen, dass Sie jetzt so reagiert haben. Bitte. Sie können mich entlassen, also Sie können mich feuern, besetzen Sie mich um, hab kein Problem damit. Und dann guckte er mich an und sagte, nein, es ist okay, wir arbeiten weiter. Und ich hatte das Glück zu der Zeit, mein Schwarzer Tee mit 3 Stück Zucker war draußen, mein erster Roman, und war auf der Spiegel-Bestsellerliste sofort auf Platz 3. Und dann hat er mir sogar noch einen goldenen Kugelschreiber geschenkt. Das heißt, wir hatten eine andere Auseinandersetzungsebene als die der erotischen oder übergriffen, sexualisierten, übergriffigen Art.
Ist in der Branche mal jemand übergriffig gegen Sie geworden? Also
Der Versuch scheiterte kläglich. Jedes Mal, weil ich das auch thematisiert habe. Ich bin dann aufgestanden und gegangen.
Wird MeToo die Filmbranche verändern oder ist das im Moment so eine Art Aufschrei und dann geht's weiter wie bisher?
Ich glaube, MeToo ist ein schöner Lautsprecher dieser Geschichte, weil Frauen trauen sich jetzt, das zu sagen. Und ich bin sehr froh, dass es hier jetzt auch Anlaufstellen geben wird, zumindest in der Filmwirtschaft. Aber ich möchte, und das war mir so wichtig, deswegen habe ich das im Stern auch geschrieben, mir ist es ganz wichtig, dass das deutlicher wird in der Gesellschaft. Diese Übergriffigkeit sind keine Frauenprobleme, das sind Männerprobleme. Das heißt, die Männer haben als Erste hier zu lernen, sich zu benehmen, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, sich zu verhalten. Was wir dann daraus lernen ist, diese Machtaufteilung ist immer noch so ein Riesengefälle. Mann hat Macht, Frau hat abhängig zu sein. Und die nutzt Mann im Patriarchat schamlos aus. Und da appelliere ich an die Männer. Hey, ihr seid doch nicht blöd. Ihr seid doch keine Vollpfosten oder nicht reparierbare Primaten oder nicht belehrbare Primaten. Verhaltet euch. Dementsprechend, was wir eben gesagt haben, die Würde des Menschen ist unantastbar und Frau ist Mensch. Also grapscht sie nicht an und demütigt sie nicht. Aber es ist euer Problem und nicht unser Problem.
Was sollen jetzt mit den Filmen von Dieter Wedel geschehen, also die er gedreht hat? Soll man die weiter zeigen oder soll man die in der Versenkung verschwinden lassen, weil man vielleicht doch das Werk vom Künstler nicht trennen kann?
Ich habe dazu keine abschließende Meinung. Wedel hat gute Filme gemacht und er hat auch schlechte Filme gemacht. Aber eins ist mir wichtig als Künstlerin, als die ich mich auch begreife. Als Künstlerin zu sagen, dass Kunst niemals wertfrei ist oder frei von Moral oder von Ethik. Das heißt, es ist immer gekoppelt auch an den Menschen, der das gemacht hat. Und wenn der Mensch wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Mensch viele Identitäten hat, durchaus guter Autor sein kann, aber als Mensch auch ein Arschloch ist, und zwar ein massiver Verbrecher und Menschenverachter, dann mag ich auch seine Kunst nicht.
Die Schauspielerin Renan Demirkan ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Heute im HR1 Talk zu Gast die Schauspielerin Renan Demirkan. Frau Demirkan, Sie haben so viele Filme gemacht. Hat man da eigentlich noch einen Überblick, wann, was, wo im Fernsehen läuft? Wird ständig was wiederholt im Fernsehen? Das heißt, passiert es Ihnen manchmal, dass Sie vorm Fernseher sitzen und zappen und dann auf einmal sich selbst sehen?
Nee, komischerweise ist das ganz, ganz selten der Fall. Und da ich mich selbst nicht archiviere, ich gucke auch nicht gerne zurück. Ich mag nicht schauen, oh, das habe ich gemacht, es hängt auch von mir nicht irgendetwas an der Wand oder steht ein Preis im Regal.
Und Sie haben etliche Preise bekommen, also Grimme-Preis, den hessischen Filmpreis und viele Preise mehr.
Bundesverdienstkreuz, ja, goldene Kamera und so. Die kann man ja schön hinstellen. Aber das ist nicht meins, weil das war ja. Und wenn ich morgen auf die Bühne gehe, nützt mir all das nichts. Deswegen ist das ein Amuse-Gueule zu sagen, okay, man hat meine Arbeit gesehen und es für gut befunden, aber werde ich den Ansprüchen dann morgen noch gerecht werden? Wissen Sie, mit jeder Anerkennung ist auch immer die Erwartung verbunden, weiter gut zu sein. Und das ist für mich viel wichtiger als das, was war. Deswegen interessiert mich das nicht. Und da sehe ich außerdem über auch sehr viele Fehler. Ich will das gar nicht sehen.
Denken Sie viel über die Zukunft nach?
Ja, eher als über die Vergangenheit, ja, vielleicht.
Haben Sie Zukunftsangst? Also ich meine, wenn man Ihre Biografie, und wir haben einige Dinge angesprochen heute, wir haben über Depressionen gesprochen, die Sie wirklich viele Jahre aus dem Job rausgehauen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß von Ihrer Brustkrebserkrankung. Mhm. Ne? Ich weiß, was damals war, als Ihre Mutter gestorben ist. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir gerade schon gesagt, Fernsehpreis und Grimme-Preis und ein Auf und Ab in Ihrem Leben, steiler als das in vielen anderen Leben tatsächlich der Fall ist. Haben Sie Zukunftsangst?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Vielleicht erklärt sich, wenn man keine Antworten mehr weiß, warum etwas passiert, vielleicht etwas daraus. Also ich habe einen Wesenszug, das tatsächlich himmelhoch jauchzen und tief betrübt ist. Also es ist, diese Amplitude ist in meinem Wesen. Ganz, ganz oben und ganz, ganz unten. Und wenn ich dann nach vorne denken soll, ist es manchmal, also je nachdem, wie die Sonne scheint oder ob es der Himmel bewölkt ist, dann habe ich, obwohl ich gar keinen Grund dazu habe, freue ich mich auf die Zukunft. Und wenn es dann bedeckt ist und auch wenn ich gar keinen Grund habe, habe ich Angst vor morgen. Also das ist ambivalent. Aber in der Regel, Grundteppich, auf dem ich dann laufe, ist eigentlich, dass alles gut wird.
Zum Schluss der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer ein Gedicht bzw. eine Lebensweisheit. Bei Ihnen könnte man das mit Ihrem letzten Musikwunsch verbinden. John Lennon mit Imagine spielen wir jetzt für Sie. Warum ist dieser Song für Sie so wichtig?
Da könnte ich jetzt ein paar kleine Gedichtschnipsel dazu tun. Leben
gerne.
Einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht von Nazim Hikmet. Oder die, die ich liebe, hat mir gesagt, dass sie mich braucht. Also gebe ich auf meinen Weg Acht und fürchte mich vor jedem Regentropfen, dass er mich erschlagen könnte, ist von Brecht. Woraus sind wir geboren aus Lieb? Wie wären wir verloren ohne Lieb? Was hilft uns überwinden? Die Lieb, es ist von Goethe hier aus der Goethestadt. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich um die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn, ist Rilke. All das ist in diesem Gedicht drin, plus der Vision des ewigen Friedens.
Die Schauspielerin und Autorin Renan Demirkan zu Gast im HR1 Talk. Frau Demirkan, Ich danke Ihnen für die Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. War sehr
und
schön.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte und dass Sie so offen mit mir waren.
Und Ihnen zu Hause oder unterwegs wünschen wir beide jetzt einen schönen Sonntag noch. Wenn Sie das ganze Gespräch jetzt nicht hören konnten, Sie können alles nochmal anhören, den ganzen Talk mit Renan Demirkan unter www.hr1.de. Schönen Sonntag noch und hier kommt John Lennon, Imagine.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.